Ostcast.
Wissenschaftliche Perspektiven von auf zu Osteuropa.
Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode des Ostcast. Wir sind drei Studierende im Osteuropa-Studiengang an der LMU München. Heute moderieren Martha
und Georgi.
Wir haben also mal eine andere Konstellation als sonst. Georgi ist unser Technikexperte, aber gleichzeitig auch ein sehr großer Cineast. Und genau das brauchen wir auch für unsere heutige Folge.
Denn wir wollen heute über drei zeitgenössische russische Filme sprechen, um anhand von ihnen zu diskutieren, was sie uns über das heutige Russland und die russische Gesellschaft verraten können. Und dafür haben wir heute Raoul Eschemann eingeladen. Er ist Professor für slawische Literaturwissenschaft an der LMU München und einer seiner vielen Forschungsschwerpunkte ist unter anderem der russische Film. Herzlich willkommen, Herr Eschemann. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit uns reden können.
Guten Morgen, ich freue mich, dabei zu sein.
Zu Beginn würde uns jetzt erstmal interessieren, warum Sie sich als Slawist für Filme interessieren. Bei Literaturwissenschaften denkt man ja erstmal an Literatur, Bücher und so weiter.
Das ist eine sehr lange Geschichte, aber im Grunde genommen ist es so, dass die Literaturwissenschaft sich heute nicht so eng definiert. Also sie umfasst andere Medien, also zum Beispiel als Drama sowieso. Und seit einiger Zeit ist es fast selbstverständlich, dass Literaturwissenschaftler sich mit Film auch beschäftigen. Also das ist auch, diese Entwicklung ist auch durch die technische Entwicklung in letzter Zeit begünstigt worden. Also ist es jetzt sehr leicht, Filme zu zeigen oder Filme streamen zu lassen, sodass Studenten ganz leichten Zugang zu Filmen haben.
Ich nehme mal an, dass Sie auch anders mit Filmen arbeiten, als Sie das mit tatsächlichen schriftlichen Medien tun. Gibt es da Unterschiede, wie Sie sich mit Filmen beschäftigen?
Es gibt natürlich Unterschiede, weil das Medium anders ist, aber prinzipiell ist die Vorgehensweise ähnlich, dass man im Unterschied zu einem normalen Zuschauer, der Film oder das Buch oder was auch immer auf sich einfach einwirken lässt, dass man analytisch vorgeht, dass man den Film in diesem Fall in verschiedenen Ebenen zerlegt, also dass man diese Ebenen dann versucht, möglichst genau zu erfassen und dann davon ausgehend in eine einigermaßen befriedigende Interpretation zu überführen. Also im Prinzip ist die Vorgehensweise ähnlich bei allen Medien.
Dann hoffe ich, dass wir heute auch zu einer befriedigenden Interpretation unserer Filme kommen werden.
Genau, und diese Analysemethoden werden wir jetzt auch dann sicherlich gleich brauchen. Denn wir wollen jetzt uns konkreter mit drei russischen Filmen aus den letzten drei Jahrzehnten beschäftigen. Und diese wären zuerst Brat, also Russisch Bruder von 1997, 12 oder Russisch Dvenazet von 2007 und schließlich Leviathan von 2014. Wir haben uns für diese Auswahl entschieden, da die Filme erstens für das jeweilige Jahrzehnt besonders spannend sind und zweitens, weil das Filme sind, die entweder in der russischen Gesellschaft stark rezipiert wurden oder internationale Aufmerksamkeit bekommen haben oder eben beides. Und wir wollen die Filme zuerst getrennt voneinander besprechen und dann im Anschluss noch auf Gemeinsamkeiten zwischen den drei Filmen einzugehen. Und schließlich müssen wir noch kurz an dieser Stelle wohlüber dazu sagen, dass wir die Filme spoilern werden, also ein kleiner Spoiler-Alarm.
Genau. Wir gehen also chronologisch vor und beginnen deswegen mit dem Film Brat. Eine kurze Zusammenfassung, damit alle verstehen, worum es grob geht. In dem Film geht es um Daniel, der aus dem Tschetschenienkrieg zurückkehrt und den es daraufhin zu seinem Bruder nach St. Petersburg zieht. Über seinen Bruder gelangt er dann in die kriminelle Welt St. Petersburgs der 90er Jahre und gerät dort in eine Spirale von Gewalt. So viel erstmal zur Zusammenfassung. Auf YouTube hat der Film ganze 30 Millionen Aufrufe. Man kann also sagen, dass der Film wirklich sehr beliebt ist. Herr Eschemann, könnten Sie uns vielleicht sagen, warum dieser Film so erfolgreich war, beziehungsweise auch immer noch ist?
Ja, also Filme haben generell sehr viel mit Wunschbefriedigung zu tun, mit der Projektion von Fantasien, mit der Aufarbeitung von Ängsten, von Hoffnungen. Und Filme wie dieser erlauben Zuschauern, sich mit bestimmten Personen zu identifizieren, die bestimmte Dinge verkörpern, die sie vielleicht nicht im normalen Leben ausleben können oder erleben können, die aber in einer gewissermaßen in einer Fantasiewelt zur Geltung kommen oder realisiert werden. Und bei diesem Film speziell, das hängt sehr stark mit der Situation in Russland in den 90er Jahren zusammen. Hängt sehr stark mit, sagen wir mal so, Minderwertigkeitsgefühlen der damaligen Russen. Und mit diesem Film kommt ein sehr starkes Nationalgefühl zur Geltung in der Gestalt des Helden, der sich in der Großstadt, im kriminellen Milieu von St. Petersburg durchsetzt.
Also könnte man schon sagen, dass der Film die gesellschaftlichen Umstände der 90er Jahre ganz gut widerspiegelt, oder ist es dann doch mehr dieser Traum, von dem Sie gesprochen haben, der verwirklicht werden soll? Oder der für viele?
Also von Widerspiegelung würde ich lieber nicht reden. Also die Geschehnisse, die im Film geschildert werden, zumindest denkbar zu dieser Zeit. Aber es hat mehr mit medial vermittelter Wirklichkeit zu tun als mit irgendeiner erlebten Wirklichkeit. Also die meisten Zuschauer werden dieses kriminelle Milieu nicht direkt gekannt haben und sie waren sicherlich auch nicht direkt daran beteiligt. Aber der Film, das sind Dinge, über die man damals sehr häufig in den Medien berichtet hat. Und das ist das, was sozusagen, ja, es entspricht der medialen Wirklichkeit der Zeit, sagen wir mal so.
Vielleicht könnte ich auch noch mal kurz nachfragen, was Sie genau damit gemeint haben, als Sie auf die Minderwertigkeitsgefühle der Russen in den 90er Jahren, als Sie darauf eingegangen sind, kurz.
Ja, das ist so, dass Russland in den 90ern ziemlich chaotisch war. Also dass die Regierung unter Jelzin hatte das Land nicht im Griff, also das war allgemein anerkannt. Und auch Zustände, die in dem Film geschildert waren, waren normal. Also dass es Auftragsmorde auf offener Straße gab, man fühlte sich von Kaukasiern, also von Tschetschenien, von Ausländern, von Fremden ausgebeutet. Und ob das tatsächlich stimmte oder nicht, ist eine andere Frage, aber dass dieses Gefühl war da. Und das ist eben prägend für diese Zeit.
Also das heißt, Sie würden jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass der Film irgendwie authentisch ist, weil hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass bei der Rezeption des Films doch irgendwie stark das eben rezipiert wird, dass der Film so authentisch sei.
Ja, das ist die Sache mit der Authentizität ist wie gesagt sehr hängt sehr stark von einer medial vermittelten Wirklichkeit ab. Ich kann selber nicht überprüfen, ob dieser Film authentisch ist, die meisten Zuschauer auch nicht. Und das ist wirklich nicht wesentlich. Also wesentlich ist, dass man das Gefühl hat, dass der Film authentisch ist. Und das hängt mit bestimmten filmischen Verfahren, mit bestimmten filmischen Kunstgriffen zusammen, über die wir dann vielleicht auch reden können.
Ja, das können wir eigentlich direkt machen. Was sind denn diese speziellen künstlerischen Faktoren, die damit reinspielen, dass es vielleicht genauso authentisch wirkt?
Ja, ich denke, dass, wie gesagt, das hängt vor allem damit zu tun, dass der Film einen Helden inszeniert, der sozusagen ein russischer Typus ist. Und das ist der Typus des Ivan Durak, also des Narren, also der etwas stumpfsinnige junge Mann, der in die weite Welt hinauszieht und dort trotz dieser Stumpfheit erfolgreich ist und sich voll durchsetzt. Und eben dieser Nationalmythos, mit dem jeder Russe vertraut ist, kommt in diesem Film sehr stark zur Geltung im Zusammenhang mit den spezifischen gesellschaftlichen Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben, also diese Minderwertigkeitsgefühle, dieses Gefühl, überall ausgebeutet zu werden, also diese Gefühle der generellen gesellschaftlichen Minderwertigkeit auch gegenüber dem Westen.
Sie sind auch nochmal auf die Hauptperson Daniel kurz eingegangen, der ja diesen Ivan verkörpert. Wir haben uns ein bisschen gefragt, ob er jetzt wirklich der Held in der Geschichte ist oder doch auch irgendwie eine traurige Existenz. Also wäre der jetzt aus russischen Augen vielleicht eher der Held als aus unseren?
Ich denke, der ist ganz eindeutig der Held. Also das ist, sonst wäre der Film, hätte der Film nicht 30 Millionen Zuschauer gehabt. Er ist ganz, ganz eindeutig eine Identifikationsfigur aus den genannten Gründen. Also er kommt aus der Provinz heraus. Er sieht nicht besonders gescheit aus. Er ist auch nicht besonders gut aussehend. Aber trotzdem setzt er sich auf gewalttätige, auf gewissenslose Weise durch.
Was wir jetzt zum Beispiel bei Traurige Existenz gedacht haben, ist zum Beispiel, dass er am Ende eigentlich nicht wirklich erfolgreich ist, weil die Frau, die er liebt, bekommt er gerade wegen seiner Gewalt nicht und am Ende muss er auch St. Petersburg verlassen.
Jein, würde ich sagen. Also das ist, der Film problematisiert ihn etwas. Also dass er durch die Gewaltanwendung die Frau, die geliebte Frau verliert, ist eine solche Problematisierung. Aber wenn Sie sich an das Ende des Films erinnern, zieht es ihn nicht zurück in die Provinz, sondern er geht nach Moskau. Und da wird er natürlich, das wird sich in Moskau wiederholen. Und ist es in der Tat so, dass der Film ein Folgefilm hat, also Brüder 2. Und dieser Film macht ihn einfach zum Superhelden. Also er ist dann völlig unschlagbar und völlig sexualisiert. Und er wird dann also zu einer völlig unglaubwürdigen Gestalt, also die aber nicht minder populär wurde.
Vielleicht noch mal zu Brat 1. Was uns auch besonders stark aufgefallen ist, ist die Ausländerfeindlichkeit und der Antisemitismus, der in dem Film eigentlich ständig vorkommt und auch durch Daniel selbst wiedergespiegelt wird. Welche Rolle spielt in diesem Film Xenophobie auch vor allem im Zusammenhang mit dem Tschetschenienkrieg, aus dem Daniel ja selber auch gerade kommt?
Ja, das ist natürlich ein sehr wesentlicher Bestandteil des Films, also dass man teilt die Menschen in wir und sie. Also man, im Akademikerjargon sagt man, das ist Othering. Also dass man macht den Mitmenschen zu einem anderen, zu einem Fremden. Hier erscheinen die Tschetschenen nur als Gangster, als Schwarzfahrer, glaube ich, in einer Szene. Die sind völlig unsympathisch und sie tragen kaum menschliche Züge. Und das ist sehr wichtig für diese Art von Nationalismus, den der Film propagiert. Also das ist nicht etwas, was zufällig ist, es ist etwas, was absolut wesentlich ist.
Ja, vielleicht noch eine kurze Frage zu Brat, bevor wir dann zum nächsten Film auch schon übergehen würden. Für die Hauptperson Daniel ist besonders wichtig die Musik. Er ist ständig auf der Suche nach diesem einen Lied von Nautilus. Und als er dann mal den klassischen Europop der 90er hört, sagt er auch, dass ihm die Musik nicht gefalle. Welche Rolle spielt Musik für Daniel und dementsprechend dann auch in dem Film?
Ich denke, das ist auch ein Teil dieses Wir-Gefühls, von dem ich gerade gesprochen habe, dass die Rockmusik, soweit ich in den 90er Jahren, also auch am Ende der Perestroika-Zeit und vor allem auch in den 90er Jahren, war ein sehr wichtiger Bestandteil des russischen Selbstverständnisses, vor allem bei der Jugend oder bei jungen Menschen. Und er lebt das voll aus natürlich. Also er hört ständig diese Musik. Und diese Musik ist die einzige Sache, die ihn als, ja, die Musik verleiht ihm so etwas wie eine lyrische Aura. Also er ist nicht ein harter Vertragskiller, er ist nicht nur ein gewaltsamer Mensch, sondern er ist jemand, der für diese Musik lebt. Und das ist sozusagen seine andere Seite. Also das stiftet auch oder ermöglicht eine Identifikation mit ihm, die ansonsten bei einem Contract Killer nicht wirklich möglich wäre.
Sie sprechen ja gerade an, dass er ein Killer ist. Und er ist ja auch gerade deswegen ein Killer, weil er halt eben ein Veteran des Tschetschenienkriegs ist. Und unser nächster Film, 12, greift ja auch wiederum sehr stark auf diese Thematik des Tschetschenienkriegs zurück. Denn in diesem Remake des US-amerikanischen Filmklassikers, Die 12 Geschworenen von 1957, geht es darum, dass 12 männliche Geschworene darüber urteilen müssen, ob ein tschetschenischer Junge seinen russischen Adoptivvater umgebracht hat oder nicht. Und sie müssen sich dabei einstimmig entscheiden und ihre Entscheidung wird darüber entscheiden, ob der Junge dann jetzt lebenslang in Haft kommt oder eben nicht. Und im Laufe dieses Films finden die 12 Protagonisten in ihren eigenen Lebensgeschichten, die eine sehr wichtige Rolle in diesem Film spielen, jeweils Gründe für die Unschuld des Jungen. Vielleicht nochmal kurz dabei auf diesen Tschetschenienkrieg einzugehen. Also das spielt ja auch in diesem Film eine ganz große Rolle, dieser Konflikt zwischen Russen und Tschetschenen, beziehungsweise Russen und generell Kaukasien. Und da das jetzt auch im Brat eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, kann man sagen, dass es was sehr Typisches ist für diese Zeit, die 90er, 2000er Jahre, dieser ständige Tschetschenien-Konflikt im russischen Film. Oder waren das jetzt zufälligerweise gerade so zwei Filme, die das sehr explizit behandelt haben?
Den absoluten Überblick habe ich nicht. Also ich kann nur bestätigen, dass das Thema für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig war und eigentlich schon ist. Hier haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Also das ist nach dem Zweiten Tschetschenienkrieg. Also man hat Grozny, also die Hauptstadt von Tschetschenien, verwüstet. Tschetschenien ist zu einem Vasallenstaat von Russland geworden. Und hier soll der Tschetschene nicht als der andere, nicht als der Ausgegrenzte erscheinen, sondern er soll gewissermaßen einverleibt werden und buchstäblich adoptiert werden, sodass, was dieser Film propagiert, ist eine andere politische Linie, ist es ein Paternalismus, ganz buchstäblich. Also, dass man die Tschetschenen adoptiert, dass man für die Tschetschenen sorgt. Und das ist eigentlich das Hauptthema des Films.
Trotzdem kommt ja in den Lebensgeschichten oder in den Aussagen der einzelnen Geschworenen starke Ausländerfeindlichkeit zum Ausdruck. Also ist der Rahmen einfach der von Ihnen angesprochene Paternalismus gegenüber Tschetschenien und dann gleichzeitig kommt es aber auch trotzdem zu so starken Ausländerfeindlichkeiten?
Ja, ich denke, also der Film versucht, dem entgegenzuwirken. Also das ist, man könnte sagen, also dass der Film in dieser Hinsicht die putinsche Ideologie zu inszenieren versucht. Natürlich gibt es diese Ausländerfeindlichkeit, aber der Film versucht es durch diese Inszenierung des Paternalismus aufzuweichen, könnte man sagen.
Vielleicht nochmal kurz zu den Lebensgeschichten zurückzukommen. Die sind ja, wie gesagt, schon ein sehr wichtiger Teil dieses Films. Und wir haben uns vielleicht auch gefragt, wie sehr vielleicht die typisch russisch sind. Also wenn diese Geschichten, die da erzählt werden, kann man da vielleicht überhaupt von typisch russisch sprechen? Und wenn ja, was wären denn so vielleicht so typisch russische Elemente, die in diesem Film auftauchen, die vielleicht auch gerade im Vergleich zum amerikanischen Original eben nicht da sind?
Ja, also zum Teil, also der Film ist tatsächlich so etwas wie ein Remake. Also es gibt tatsächlich fast direkte Zitate aus dem amerikanischen Film, also die Szene mit dem Messer zum Beispiel. Auch die Figuren, die Einzelfiguren sind zum Teil dem amerikanischen Film abgeschaut. Also wir haben in dem amerikanischen Film zum Beispiel einen Werbemann, also der völlig oberflächlich ist. Und auch im russischen Film, also das sein Gegenstück ist ein Medienmensch, also dem ein Fernsehkanal gehört und auch er ist völlig oberflächlich und eigentlich ohne feste moralische Vorstellungen. So, es gibt bestimmte Parallelen, also die die direkt übernommen worden sind. Aber es gibt natürlich auch andere Elemente, die ganz anders sind. Es gibt zum Beispiel einen typisch russischen Mujik, also einen richtigen russischen Kerl, also der auch diese Vorurteile von sich gibt. Es gibt auch, was auch wesentlich ist, ein wesentlicher Unterschied ist, dass im amerikanischen Film hat man es mit einem aufgeklärten Individuum zu tun, mit einem Architekten, der Zweifel an die Schuld des Angeklagten hat und deshalb für ein Gespräch plädiert, also für eine Auseinandersetzung mit dem Fall. In dem russischen Fall ist es anders. Also der gerechte Mensch, also der die Sache des tschetschenischen Jungen besprechen lassen will, ist von der Orthodoxie geleitet. Also was am Ende deutlich wird, also er hat eine kleine Ikone an einem Regal platziert. Also er ist nicht nur durch die Rationalität, durch Fairness gelenkt, sondern durch eine höhere Kraft. Und was natürlich ganz, ganz anders ist und was entscheidend ist für die Ideologie des Films, dass der Vorsitzende des Schöffengerichts ein FSB-Mann ist, ein Geheimdienstler. Und der Clou ist, dass er nicht nur ein hartgesottener Kerl ist, er erscheint als ein Künstler. Also er sieht aus wie ein Künstler, der hat einen Künstlerbart, er ist ein weicher Typ, er ist ein einfühlsamer Typ. Und diese Symbiose von Künstler und von Geheimdienstagenten sagt, glaube ich, sehr viel über den Film aus, also auch über die russische Ideologie der Putin-Zeit. Also das ist sozusagen das Ideal, das russische Ideal, dass der Geheimagent alles lenkt, alles in der Hand hat, aber gleichzeitig ein kreativer Mensch ist.
Also mir ist jetzt gerade aufgefallen, als Sie über diese Person des FSB-Agenten geredet haben, dass er gleichzeitig auch noch ein Künstler ist. Da musste ich dann direkt an Daniil denken, der auch ja ein Auftragsmörder ist, aber auf der anderen Seite so stark mit der Musik verbunden ist, wo Sie ja auch schon gesagt haben, dass ihn diese Musik erst zum Helden machen kann oder zumindest ein großer Teil davon ist, dass man sich so sehr mit ihm identifiziert. Kann man da eine Parallele ziehen oder ist das jetzt zu übertrieben zwischen diesen beiden Akteuren in den Filmen?
Ja, ich weiß nicht, ob man direkte Parallelen ziehen kann, aber es ist sicherlich, also diese Elemente sind sicherlich dazu gedacht, von einem bloßen Machtstreben oder von einer bloßen Gewaltausübung abzulenken. Also das heißt, der ideale russische Held ist nicht nur gewalttätig, ist nicht nur ein Machtmensch, sondern hat diese weiche, lyrische Seite. Und wie gesagt, also das gehört zur Idealisierung des russischen Helden in beiden Fällen.
Vielleicht auch so eine Frage, die in diese Richtung geht. Der Film hat den Slogan bzw. den Untertitel La Sierch i Prakashtava, also für alle und über jeden. Das heißt, es soll quasi heißen, dass sich jeder in diesem Film identifizieren kann mit den Figuren, die da dargestellt werden in den Lebensgeschichten. Aber die Geschworenen sind ja alles Männer und sie erzählen ja vor allem auch aus einer sehr männlichen Perspektive zum Beispiel. Was würden Sie sagen? Welche Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit transportiert der Film?
Auch das ist sehr eindeutig zu beantworten, denn dieses russische Selbstverständnis, also dieses nationalistische Selbstverständnis, ist ein männliches Selbstverständnis. Also das ist auch die Angst vor Schwäche. Frauen werden hauptsächlich als Opfer dargestellt oder sie erscheinen als erotische Objekte, aber nicht als Personen, die sozusagen die handeln, also die positiv handeln. Also die Filme sind sehr, würde ich sagen, beide Filme sind ziemlich frauenfeindlich.
Ja, darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen dann.
Genau, kurz und abschließend noch zu diesem Film. Sie haben jetzt öfters mal von der Putin-Ideologie gesprochen. Und tatsächlich ist es ja so, dass der damalige und aktuelle russische Präsident Wladimir Putin mit dem damaligen und aktuellen Präsident der Tschetschenischen Republik, Ramzan Kadyrov, sich den Film gemeinsam angesehen haben und sich auch positiv über ihn geäußert haben. Und zusätzlich wurde ja auch der Film von Russland, von der russischen Seite aus 2008 für die Oscars vorgeschlagen. Also kann man dann wirklich daraus schließen, dass der Film quasi so eine offizielle Sichtweise übernimmt oder so ein offizielles Okay hat?
Ja, ich würde nicht so weit gehen. Also wir sind nicht mehr in der Sowjetunion, wo Filme eine bestimmte politische Linie folgen müssen. Es ist viel subtiler. Ich denke, dass Michalkov, also der Regisseur, hat bestimmte Elemente der putinschen Ideologie verinnerlicht. Also das ist sicherlich so. Also er ist ein Anhänger von Putin und er hat sie diese ideologischen Elemente, von denen ich bereits gesprochen habe, also vor allem den Paternalismus, mit einer eigenen künstlerischen Konzeption in Verbindung gebracht. Diese Konzeption ist zum Teil gesellschaftskritisch, also auch hier wird die Ausländerfeindlichkeit der Russen wird thematisiert. Aber trotzdem ist es eine, würde ich da sagen, ist es letzten Endes eine Affirmierung der putinschen Politik gegenüber Tschetschenien.
Jetzt zu unserem letzten Film, der auch ein Drittel seines Budgets vom russischen Kulturministerium bekommen hat, also eine gewisse staatliche Unterstützung hatte, gleichzeitig dann aber auch vom ehemaligen Kulturminister Wladimir Medinsky stark kritisiert wurde. Leviathan ist aus dem Jahr 2014 und beschreibt eine erschütternde Geschichte über den aussichtslosen Kampf eines einfachen Kfz-Mechanikers Kolja gegen Korruption und Willkür im rauen russischen Norden. Wir würden vielleicht als erstes auch ganz gerne wieder das Thema Religion aufgreifen, wo wir ja bei 12 schon kurz drüber geredet hatten. Es kommt in dem Film immer wieder zu Gesprächen zwischen dem Bischof des Dorfes und dem Bürgermeister, der Koljas Gegenspieler ist. Am Ende des Films stellt sich dann heraus, dass auch die Pläne des Bürgermeisters selbst, der auf dem Grundstück Koljas einen Supermarkt errichten wollte, nicht wirklich aufgegangen sind. Stattdessen wurde auf dem Grundstück eine Kirche gebaut. Was sagt uns diese Tatsache jetzt? Ist es am Ende doch die Kirche, die die Fäden zieht und sogar der mächtige Bürgermeister des Dorfes muss hinter der Kirche zurückstehen?
Das vermag ich nicht zu sagen. Also das ist jedenfalls kommt im Film nicht explizit vor. Aber der Film ist sehr plakativ. Also es ist sicherlich eine Abrechnung sowohl mit den mit hiesigen Praktiken in der russischen Verwaltung und in der russischen Politik, als auch eine Abrechnung mit der russisch-orthodoxen Kirche, die vor allem die Putin-Regierung in vielen Dingen unterstützt.
Zu der Religion vielleicht noch mal eine kleine Frage, weil der Vergleich mit Hiob, mit der Geschichte von Hiob wird auch angesprochen in diesem Film. Aber im Unterschied zu Hiobs Geschichte, der ja leidet und am Ende dafür belohnt wird, verliert Kolja dann am Ende seinen Kampf gegen die Mächtigen und landet im Gefängnis. Ist diese Abweichung vom biblischen Vorbild auch wieder als Kritik an der Kirche zu verstehen?
Ja, ich denke auch. Also das war für mich sehr offensichtlich. Also für Russland, für die russische Nationalideologie, wie Putin und die orthodoxe Kirche das verstehen, ist der Messianismus ein sehr wichtiger Aspekt der russischen Kultur. Also dass man eine höhere Sendung hat, also dass man, auch wenn man im irdischen Leben leidet und Mängel erlebt, dass man dafür irgendwann mal dann doch belohnt wird. Und das ist, in diesem Film wird das einfach destruiert. Also diese Vorstellung, dass man für irdische Leiden belohnt werden kann.
Also auf der einen Seite ist der Film also eine starke Kritik an der russisch-orthodoxen Kirche, aber auf der anderen Seite, das haben Sie auch schon angesprochen, Kritik an der russischen Bürokratie, an der Gesellschaft vielleicht auch. Welche Rolle würden Sie da der Kritik an der russischen Politik zusprechen?
Ich denke, man kann die zwei Fragen nicht trennen, dass die russische Politik und die russische Verwaltung und die russische Gesetzgebung sind formal sozusagen in Ordnung. Es ist formal eine Demokratie. Formal hat man Gesetze. Formal strebt man nach Gerechtigkeit. Die Wirklichkeit ist, dass diese Gesetze zu jeder Zeit außer Kraft gesetzt werden können, wenn die Mächtigen, also vor allem die zentral geleitete Regierung in Moskau, das will. Das sieht man immer wieder, das sieht man im Fall Nawalny, aber das sieht man in zahlreichen anderen Fällen. Und das ist genau das, was dieser Film darstellt, dass diese Gesetze keine Kraft haben, wenn mächtige Menschen in der Verwaltung oder in der Politik oder im Geschäftsleben nicht wollen.
Das ist ja schon eine sehr heftige Kritik an der russischen Art und Weise, wie Politik gemacht wird, beziehungsweise Recht durchgesetzt wird. Wir haben uns dann gefragt, der Film hat ja eine gewisse Unterstützung von staatlicher Seite bekommen. Wie passt das genau zusammen?
Das passt interessanterweise sehr gut zusammen. Und zwar, Putin geht hier sehr, sehr klug vor. Er lässt die Intellektuellen und die Kreativen weitgehend in Ruhe, weil sie für die Masse der Russen unwichtig oder unzugänglich sind. Also vielleicht haben ein paar Millionen Menschen diesen Film gesehen, aber das spielt keine Rolle im Vergleich zu den Massenmedien, wie vor allem Fernsehen, zum Teil jetzt inzwischen jetzt auch das Internet, die Putin kontrolliert. Und deshalb braucht er sich den Kopf nicht über solche Filme zu zerbrechen. Sie gefährden ihn nicht. Er hat, wie gesagt, die Massenmedien fest in seiner Hand.
Kann man das vielleicht mit so einer gewissen historischen Kontinuität sehen? Weil früher hieß es ja zum Beispiel auch im Zarenreich, dass wenn sich Bauern irgendwie beschwert haben, dass nicht der Zar daran schuld sei, sondern es sind die Leute vor Ort, die Adligen. Und der Zar, wenn er davon wüsste, was hier los ist, der würde uns helfen. Könnte man das vielleicht auch bei diesem Film sagen, dass quasi der lokale Bürgermeister ist korrupt, aber Putin ist gerecht. Und wenn Putin davon jetzt mitkriegen würde, dann würde er den Bürgermeister sofort rausschmeißen.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich denke, dass jeder einigermaßen aufgeklärte Russe kennt diese Zustände. Und es ist ganz eindeutig, dass die Situation, die hier im Kleinen beschrieben wird, auch für die große Welt der Politik gilt.
Um jetzt nochmal von der großen Welt der Politik vielleicht in das Dorf zurückzukommen, in dem der Film spielt. Was ja auch eine sehr große Rolle spielt, ist der Alkoholkonsum von Kolja und die daraus resultierende Gewalt. Uns ist dabei aufgefallen, dass eigentlich, je aussichtsloser die Lage für Kolja wird, desto mehr Wodka fließt, um das mal ein bisschen pauschal zu sagen. Kann man den Alkoholismus hier, der ja auch in der russischen Gesellschaft eine große Rolle spielt, kann man den als ein Symbol für den Niedergang Koljas auch verstehen? Oder welche Rolle würden Sie dem Alkoholismus in diesem Film zuweisen?
Ja, ich habe das einfach als eine Realie, gesellschaftliche Realie betrachtet. Also in Russland trinkt man viel und wenn es einem schlecht geht, trinkt man mehr. Aber ich würde das ich würde das nicht überbewerten als Motiv für Koljas Verhalten. Also es ist tatsächlich eine Art Hiob, der für sein Leiden nicht belohnt wird. Und da kann man echt zum Trinker werden. Also das ist da kann man dafür Verständnis aufbringen.
Ja, und Trinken und der generelle Alkoholkonsum ist ja jetzt etwas, was wir eigentlich jetzt in jedem der drei Filme eigentlich gesehen haben. Und wie Sie wahrscheinlich sagen, ist es einfach wahrscheinlich etwas, was die Lebensrealität da widerspiegelt in Russland. Aber dann werden wir eigentlich auch schon jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss und werden dann bei einer allgemeinen Perspektive auf die Filme. Und uns ist zum Beispiel noch außer dem Alkoholkonsum aufgefallen, dass doch alle drei Filme schon stark männlich geprägt sind. Also zum Beispiel, wie gesagt, Frauen kommen halt eben selten vor oder wenn dann irgendwie mit häuslicher Gewalt zu tun und sie werden generell eher die passiveren Figuren. Kann man dann also vielleicht nochmal sagen, dass diese Filme das russische Frauenbild wiedergeben oder gibt es da vielleicht doch noch Ausnahmen?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also man müsste dann natürlich vielleicht Filme von weiblichen Filmemacherinnen nehmen, also zum Vergleich. Also das ist dass wir hier, das können wir hier nicht machen. Man zur Verteidigung oder zur Teilverteidigung der Russen muss man hier sagen, dass natürlich man trifft auch auf solche Frauenbilder im westlichen Film oder in den Filmen anderer Länder, dass Filme werden in der Regel von Männern über Männern gemacht. Und das ist hier nicht anders. Also, dass der männliche Blick, dass die männliche Perspektive hier so stark zur Geltung kommt, ist nicht allzu ungewöhnlich. Es wird hier, glaube ich, in allen Fällen mit einer Kritik am Nationalwesen verbunden. Aber es ist trotzdem, wie Sie sagen, es ist wirklich letzten Endes eine rein männliche Perspektive.
Aber würden Sie dann sagen, dass man anhand dieser drei Filme doch irgendwelche rein russischen Spezifika herausstellen kann und finden kann?
Ja, ich denke schon. Also in Bezug auf die russische Idee, wie man so schön sagt, in Bezug auf das russische Selbstverständnis, in Bezug auf den russischen Nationalismus gibt es sicherlich in allen Filmen sozusagen Konstanten, die man auch früher oder anderswo finden kann. Das Leiden als Thema ist sicherlich eins. Ein weiteres Thema ist der schon genannte Ivan Durak, also dass der Narr, also der nicht so kluge, setzt sich durch. Und dann vor allem ganz spezifisch ist der Umgang mit Tschetschenien, also mit dem anderen, mit dem Fremden, der zunächst verteufelt wird, der enthumanisiert wird und dann paternalistisch einverleibt oder adoptiert wird, also wie im zweiten Film.
Würden Sie denn eigentlich sagen, dass die drei Filme zu ihrem jeweiligen Zeitpunkt nur da hätten rauskommen können? Und da könnte man zum Beispiel sagen, dass Brat auch 2014 gedreht hätte werden können und Leviathan 97.
Das ist nicht möglich, würde ich sagen. Also das heißt, Brat könnte man heute nicht mehr drehen, weil die gesellschaftlichen Umstände tatsächlich anders sind. Also diese offenen Morde finden nicht statt. Andere Dinge finden statt. Also zum Beispiel, dass ein politischer Gegner vergiftet wird. Aber diese offenen Morde gehören der Vergangenheit an. Bei Leviathan lässt sich auch die Uhr ebenfalls nicht zurückdrehen. Auch ebenfalls bei Die Nazi beim 12. Dass die sind für die Putin-Zeit spezifisch. Also sie lassen sich nicht verallgemeinern, sagen wir mal so.
Also können wir vielleicht abschließend unsere Filme dann einteilen in die 90er mit Brat und die Putin-Zeit. Wäre das eine sinnvolle Unterteilung?
Ja, also das ist sinnvoll, wobei was wir mit dem letzten Film sehen, ist ein zunehmendes Gefühl der Auswegslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Also vor allem die Kritik am Messianismus, also die Negierung der Vorstellung, dass man irgendwie gerettet werden kann, kommt im letzten Film sehr, sehr stark vor und ist auch sehr prägend für sehr, sehr viele zeitgenössische russische Kunstfilme.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich der russische Film auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt, ob es bei dieser Aussichtslosigkeit bleibt. Auf jeden Fall hoffen wir, dass wir es geschafft haben, diese Filme etwas genauer zu beleuchten. Vielen Dank für Ihre Expertise an dieser Stelle schon mal. Und wir hoffen aber, dass wir nicht nur diese Filme genauer besprochen haben, sondern vielleicht auch Interesse am russischen Film wecken konnten. Kleiner Tipp noch von unserer Seite dazu. Die meisten russischen und auch sowjetischen Filme sind legal und frei zugänglich auf YouTube erhältlich, beziehungsweise zu sehen. Und vielleicht schaut sich der eine oder andere ja die Filme an. Von uns würde es eine Empfehlung dazu geben. Genau, dann nochmal vielen, vielen Dank, Herr Eschemann, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns ja so viel erzählen konnten zu den russischen Filmen. Schön, dass Sie da waren.
Ja, also es hat mich sehr gefreut, also dabei zu sein, und ich bedanke mich auch herzlich bei Ihnen, dass ich eingeladen wurde.
Sehr gerne, vielen Dank. An dieser Stelle dann auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.